Joachim Hentschel, Dann sind wir Helden. Wie mit Popmusik über die Mauer hinweg deutsche Politik gemacht wurde. Die westliche Beatmusik fand Walter Ulbricht, der Mann, der den Mauerbau befahl, nur schrecklich.
Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Je-Je-Je und wie das alles heißt, sollte man doch Schluss machen,
erklärte er 1965 auf einem Plenum des Zentralkomitees der SED und spielte damit auf das Je-Je-Je der Beatles an. Aber die Mauer Walter Ulbrichts, die BRD und DDR fast 30 Jahre lang trennen sollte, war eben kein Schallschutz. Und die DDR, zumindest aus musikalischer Sicht, bei weitem nicht so hermetisch abgeriegelt, wie es viele Menschen im Westen bis heute glauben. Ein generelles Musikverbot für Musik aus dem Westen gab es nicht. Allerdings eine Quote, die sicherstellen sollte, dass im Radio und auf Tanzveranstaltungen mindestens 60% aus heimischer Produktion kamen. Schallplatten von westlichen Bands wie den Rolling Stones waren oft nur auf dem Schwarzmarkt zu erwerben. Mancher Fan aus dem Osten opferte beträchtliche Summen, um an das begehrte Vinyl zu kommen. Ansonsten wurde im Osten Westradio gehört. Einzelne Künstler aus dem Westen durften in der DDR auftreten und so manche Ostband bekam sogar die Genehmigung, für Auftritte in den Westen zu reisen. So entstand ein kleiner musikalischer Grenzverkehr, der natürlich immer auch ein politischer Drahtseilakt war. Und genau diesen Austausch beleuchten wir in diesem Blink zum Buch »Dann sind wir Helden«, erschienen 2022, des Musikjournalisten Joachim Hentschel. Dich erwartet eine kaleidoskopische Sammlung von Geschichten über die Annäherung zwischen Ost und West, über Konflikte und Enttäuschungen und über die Kraft der Musik. Ich bin übrigens Heiner von Blinkist. Ich habe die musikalischen Grenzgänge der Vorwendezeit aus Westberliner Sicht erlebt. Umso mehr freue ich mich auf diese Reise durch ein spannendes Kapitel deutsch-deutscher Geschichte. Westbesuch. Die Spider-Murphy-Gang trifft Karl Marx. Es ist fast, als wären Außerirdische gelandet. An einem verregnet trüben Tag im Herbst 1983 fährt eine Wagenkolonne, angeführt von einer gelben Mercedes-Limousine, durch die ostdeutsche Karl-Marx-Stadt, die übrigens seit der Wende wieder Chemnitz heißt. Die Wagenkolonne kommt direkt vor dem riesigen Karl-Marx-Monument zum Stehen. Aus dem Auto springen ein paar unverschämt gut gelaunte junge Männer in Lederjacken und Jeans, die so gar nicht in diese sozialistische Vorzeigestadt passen wollen. Die Spider-Murphy-Gang. Die Musiker aus Bayern albern und klettern auf dem Sockel herum und posieren vor einem westdeutschen Pressetross im Blitzlichtgewitter für Bandfotos. Man könnte meinen, der gewaltige Marx-Kopf aus Bronze mit mehr als 7 Meter Durchmesser traut seinen Augen nicht. Und guckt er nicht auch griesgrämig? Egal. Es ist eine neue Ära angebrochen. Die zu diesem Zeitpunkt erfolgreichste Popband der Bundesrepublik Deutschland darf 34 Jahre nach der Gründung der DDR und 22 Jahre nach dem Mauerbau in der Deutschen Demokratischen Republik auf Tour gehen. Das ist eine kleine Revolution. Und Revolutionen mochte Marx doch schließlich, oder? Innerhalb von 11 Tagen wird die Spider-Murphy-Gang 8 Konzerte in der DDR geben. Von Gera in Thüringen bis Glauchau in Sachsen. Nur Berlin wird auf Weisung der ostdeutschen Staatssicherheit ausgespart. Sicher ist sicher. Es hatte schon vorher vereinzelte Fernsehauftritte und Shows von westdeutschen Künstlern in der DDR gegeben, aber keine Konzertreise. Nun also die große Premiere. Wie ist es zu diesem Zeichen der musikalischen Annäherung und Völkerverständigung gekommen? Vertreter der Freien Deutschen Jugend, der FDJ, hatten beim Komitee für Unterhaltungskunst der DDR immer wieder auf mehr Westkünstler im Land gedrängt. Und tatsächlich nahm die Idee durch Kontakte zwischen der zentralen DDR-Künstleragentur und dem Management der Spider-Murphy-Gang Gestalt an. Der Rummel um die Münchner Band war 1983 auch jenseits des Eisernen Vorhangs groß. Die Single »Skandal im Sperrbezirk« stand 2 Monate lang auf Platz 1 der bundesdeutschen Charts. Die Band verkaufte insgesamt über 1 Million Platten. Und es gab sogar einen Spider-Murphy-Kinofilm. Kurz, im Westen war die Band ganz oben und hatte so ziemlich alles erreicht, was es zu erreichen gab. Doch die Gruppe bekam auch reichlich Fanpost aus dem Osten, wo der Bayerische Rundfunk in grenznahen Gebieten gut zu empfangen war. Da wirkten potenzielle Auftritte in der DDR wie die perfekte PR-Strategie. Eine nie dagewesene Osttour einer großen Westband, das versprach jede Menge mediale Aufmerksamkeit. Aber zunächst musste man sich gedulden. Über mehrere Monate herrschte Funkstille. Es kam keine Einladung aus dem Osten und ohne die ging gar nichts. Vielleicht war es den Kontakten von Peter Schimmelpfennig zu verdanken, dass die Einladung letztlich doch noch eintraf. Schimmelpfennig vermittelte damals als westdeutscher Musikmanager Ostbands wie die Pudis und Karat für Auftritte in der BRD. Du wirst später noch von ihm hören. Oder lag es am kurzzeitigen politischen Tauwetter, nachdem die Regierung in Bonn die Bürgschaft für einen Kredit der DDR übernommen hatte? Vielleicht lag es aber auch an der guten Laune irgendeines Ostfunktionärs. Fakt ist, die Künstleragentur der DDR sprach der Spider-Murphy-Gang eine Einladung aus. Da steht die Westband nun am 3. November 1983 vor 600 Jugendlichen im Kreiskulturhaus Glauchau und beginnt offiziell ihre Tournee. Ganz ohne Zensurvorgaben oder Liederverbote. Das liegt aber nicht unbedingt daran, dass man im Osten nun plötzlich ganz locker und entspannt auf Westbesuch reagiert. Vielmehr weiß man bei der Staatssicherheit und in der Künstleragentur der DDR, dass die Band eher für gute Laune als für politische Diskurse sorgt. Lieder wie »Der Reißverschluss bleibt zur« oder »Schickeria« sind ja nicht gerade subversiv. Und so ist es dann auch. Zwar bewacht der DDR-Staatsschutz, mit dem spöttischen Ausdruck VEB Horch und Kuck gefährlich verniedlicht, die ganze Tour. Die Mitarbeiter der Stasi sitzen wie in einem Agentenfilm im Trenchcoat und hinter der Zeitung versteckt morgens an der Hotelrezeption und abends im Schatten beim Konzert. Aber sie lassen die Band gewähren. Der Bronzekopf von Karl Marx darf als Spielplatz genutzt und selbst Textzeilen wie »Ich wandere aus, ja, ich gehe nach Kanada« dürfen gesungen und mitgesungen werden. Wie die Beatles hätten sie sich auf der Tour gefühlt, erinnert sich später der Sänger und Bassist der Band Günter Siegel. Die Leute im Osten seien komplett euphorisch gewesen. Vor den Hallen warteten oft noch doppelt so viele Menschen, wie reinpassten. Die Tournee war für alle Beteiligten ein Versuchsballon in einer politisch mehr als turbulenten Zeit. Nicht umsonst galt der Herbst 1983 als heißer Herbst. Im Oktober 1983 demonstrierten ca. 1,3 Millionen Menschen in Westdeutschland gegen heimische Raketenstandorte. Am 7. November, da war die Spider-Murphy-Gang gerade auf dem Weg nach Rostock zum 6. Konzert ihrer Tour, startete das streng geheime NATO-Manöver Able Archer 83. Es war eine Übung, die fast den Dritten Weltkrieg ausgelöst hätte. Denn weil das Manöver so authentisch wirkte, befahlen die Sowjets schon Vorbereitungen für einen atomaren Gegenschlag. Bis sich zum Glück herausstellte, dass es kein Ernstfall war. Die Stimmung war also aufgeladen. Und da war jede Annäherung zwischen den Menschen in Ost- und Westdeutschland ein Schritt von Bedeutung. Das machte selbst unpolitische Lieder zum Politikum. Ostbesuch. Die Pudis rocken in Hamburg. Er trägt gern dick auf und ist ein Glücksritter, der gern mal einen über den Durst trinkt. Aber er ist eben auch ein geschickter Drahtzieher mit Nerven und Durchhaltevermögen. Beim musikalischen Austausch zwischen Ost und West ist er eine der zentralen Figuren hinter der Kulisse. Ich habe ihn schon erwähnt, Peter Schimmelpfennig. Er erreicht, was die meisten für unmöglich halten. Er verkauft Rock aus der DDR in der BRD und bringt ostdeutsche Bands in die Bravo, ins westdeutsche Fernsehen oder den Rundfunk. Ohne ihn wären ostdeutsche Bands wie die Pudis und Karat nicht auf den Westmarkt gelangt. Aber wieso erlaubte die DDR überhaupt den Export ihrer Stars in den Westen? Keiner machte sich die Illusion, dass man mit den neuesten Pudi-Songs die Menschen im Westen zum Kommunismus bekehren konnte. Aber vielleicht verbuchte man zumindest einen Imagegewinn und bewies, dass die DDR nicht so grau und steif war, wie auf der anderen Seite der Mauer oft behauptet wurde. Und außerdem, im Sport war die DDR Mitte der 70er Jahre schon längst eine Größe. Also warum sollte sie nicht auch in Sachen Popkultur liefern können? Schließlich ließ sich damit auch Geld verdienen. Die Geschichte beginnt damit, dass Schimmelpfennig als Pressemann der Schallplattenfirma Phonogramm viel zwischen Westdeutschland und West-Berlin pendelt. Während seiner Fahrten auf der Transitautobahn der DDR hört er Ostsender. Als das Lied »Wenn ein Mensch lebt« von den Pudis läuft, ist er sofort angefixt und fragt sich, warum gibt es solche Musik nicht bei uns? Auch die unverblümt besungene Liebeslust in »Geh zu ihr« tut es ihm an. Also wendet er sich auf eigene Faust an den VEB Deutsche Schallplatten und kauft die Verwertungsrechte am ersten Album der Pudis für 25.000 D-Mark. Die westdeutschen Plattenfirmen lachen ihn dafür aus. Keiner will die Platte pressen lassen. Da hilft nur ein medienwirksames Live-Konzert, befindet Schimmelpfennig und organisiert es 1976 in Hamburg. Die Pudis, die sich mit einer Tournee in den Niederlanden und anderen kleinen Auftritten im Westen schon etwas Vertrauen bei der DDR-Staatssicherheit erarbeitet haben, dürfen fahren. Unter der Bedingung, dass sie keine Interviews geben und nicht für die Presse posieren. Und genau das weckt Interesse. Die Leute strömen neugierig zum Konzert, um die Band aus dem Osten zu beäugen. Die sehen genauso aus wie wir. Und dürfen die das denn, Rockmusik machen? Werden später ungläubige westdeutsche Zuschauer zitiert. Die Presse steht Schlange und dem mitgereisten Stasi-Kulturfunktionär steht der Schweiß auf der Stirn. Er entscheidet sich, die Scheuklappen aufzusetzen und eine Runde um den Block zu gehen. Was er nicht sieht, muss er auch nicht verhindern. Und so kommt es, dass die Bravo eine ganze Seite zum Konzert vor 1200 Menschen bringt und der NDR die Kamera draufhält. Und Schimmelpfennigs Plan geht auf. Drei der Plattenfirmen, die ihn vorher verspottet haben, wollen nun doch das Album der Pudis im Westen pressen. Zwar feiern die Pudis vorerst keinen kommerziellen Erfolg in der BRD, aber schon 1981 dürfen sie vor 17.000 tobenden Menschen auf der Westberliner Waldbühne spielen. Im Osten sind die Pudis weiter schwer angesagt und schwer beschäftigt. Als die Band angefragt wird, die Musik für einen DDR-Fernsehfilm zu machen, lehnt sie ab. Dafür springt eine andere große DDR-Band ein, Karat. Die Gruppe komponiert die Musik für den Streifen »Über sieben Brücken« und spielt den Titelsong auch bei einem Konzert in Wiesbaden im Frühjahr 1980. Nach der Show klopft es an der Tür und Karat ist starstruck. Auf einmal steht da Peter Maffay. Er bittet Karat, eine eigene Version des Liedes aufnehmen zu dürfen. Die Band erhält Tantiemen für den Song und das DDR-Kulturministerium entsprechende Abschläge. Der Maffay-Song schlägt ein. So sehr, dass nun sogar die Originalplatte von Karat auf Platz 15 der westdeutschen Hitparade klettert. Anderthalb Jahre nach ihrer Veröffentlichung. Im Westen sickert langsam durch, dass da drüben auch ganz gute Musik gemacht wird. Der deutsch-deutsche Austausch nimmt an Fahrt auf. Die Zahlen beweisen es. 1975 dürfen nur 11 Schlager- und Popkünstler aus der DDR ins kapitalistische Ausland reisen. 1981 sind es schon 47, Tendenz steigend. Und auch umgekehrt ist Lockerung in Sicht. Im Jahr 1975 empfängt man im Osten 27 Bands und Künstler aus Westdeutschland. Im Jahr 1981 sind es schon 84. War also alles ganz einfach? Der musikalische Grenzverkehr befeuerte den kulturellen Austausch und der wiederum beschleunigte die politische Öffnung der DDR? Ganz so simpel war es dann doch nicht. Die Verhandlungen zwischen Musikern und DDR-Funktionären waren oft unberechenbar. Es ließ sich selten nachvollziehen, wer auftreten durfte und wer nicht. Das mussten auch die Band BAP und Udo Lindenberg erfahren. Um deren Erlebnisse geht es jetzt. Kein Sonderzug nach Pankow. Udo Lindenberg ist unerwünscht. 25. Oktober 1983. Der Palast der Republik in Ost-Berlin liegt an diesem Abend größtenteils im Dunkeln. Nur im ersten Stock brennt Licht. Dort zeichnet das Gegenlicht eines der Zimmer die markante Silhouette Udo Lindenbergs ans Fenster. Man erkennt ihn am charakteristischen Hut. Aus dem Beton- und Stahlpalast schaut Lindenberg auf seine Fans. 500 Menschen haben sich vor dem Prunkbau Erich Honeckers am Marx-Engels-Platz versammelt. Sie rufen Udo, Udo, Udo und wir wollen rein. Doch ihre Parolen dringen nur gedämpft in das Innere des Gebäudes. Dann löscht jemand das Licht. Und damit auch die Hoffnung der ostdeutschen Fans, noch mehr von ihrem Idol zu sehen. Genau genommen gibt Lindenberg an diesem Tag nur einen kurzen Gastauftritt. Die Veranstaltung steht unter dem ambitionierten, etwas sperrigen Motto »Für den Frieden der Welt. Europa darf kein Euroshima werden. Weg mit dem NATO-Raketenbeschluss«. Nach 4 Songs und knapp 15 Minuten vor erwähltem FDJ-Publikum und SED-Funktionären tritt Lindenberg ab und andere Künstler sind dran. Aber hinter dem kleinen Auftritt steht ein großes Ziel. Lindenberg hofft, endlich eine richtige Tour durch die DDR genehmigt zu bekommen. Und weil er sich als Künstler immer mehr für Frieden engagiert und den NATO-Doppelbeschluss kritisiert, ist seine Hoffnung durchaus realistisch. Zuvor galt Lindenberg für die ostdeutschen Kulturbehörden lange als unzumutbar. Zu offen, zu großmäulig, zu unberechenbar. Seinen Frust über den nicht enden wollenden Verhandlungsmarathon mit der DDR brachte er in seinem Lied »Sonderzug nach Pankow« Anfang 1983 unverblümt zum Ausdruck. In dem Song beschwert er sich darüber, dass, Zitat, »die ganzen Schlageraffen in die DDR einreisen und ihren ganzen Schrott zum Vortrage bringen dürfen. Nur er bekomme keine Erlaubnis.« Außerdem fragt er Erich Honecker, den er kumpelhaft »Honny« nennt, ob dieser nicht auch manchmal heimlich in Lederjacke Westradio höre. Diese Provokation lässt man nicht auf sich sitzen. Ab da erfüllt das Spielen oder Singen von Sonderzug nach Pankow in der DDR den Straftatbestand der Beleidigung. Es scheint, als hätte Lindenberg alle seine mühsamen Schritte der Annäherung selbst zunichte gemacht. Doch einer seiner Freunde schreibt in seinem Namen einen versöhnlichen Brief. In Ich-Form direkt an Erich Honecker. Darin gibt er zu, dass manche seiner Äußerungen für Irritation gesorgt haben und bietet an, ohne Gage und mit einem Programm aufzutreten, das für alle Seiten funktioniert. Und man mag es kaum glauben. Nur 7 Wochen nach Erhalt des Briefes lässt Honecker Udo Lindenberg im Palast der Republik singen. Das Kalkül ist klar. Lindenbergs Auftritt beim Friedenskonzert bereichert das Profil der Veranstaltung und man kann sich als weltoffen und tolerant präsentieren. Außerdem setzt der Rahmen klare thematische Grenzen, sodass Lindenberg gewissermaßen unter Kontrolle steht. Sein Auftritt wird sogar im DDR-Fernsehen gezeigt. Im Westen wirft man Lindenberg vor, sich billig an die SED und deren Interessen verkauft zu haben. Aber hat es sich für ihn gelohnt? Der Gastauftritt ist jedenfalls vergeblich. Die in Aussicht gestellte Tour wird schließlich doch nicht genehmigt. Ähnlich ergeht es der Kölner Rockband Bab, deren Tournee im Januar 1984 in allerletzter Sekunde abgeblasen wird. Bab hat die Tournee eigentlich schon sicher, doch dann schlägt der Band ein Programm im DDR-Fernsehen auf den Magen. Die Band hatte neben einem Konzert auch Interviews gegeben, doch diese wurden für die Ausstrahlung gestrichen. Das fühlt sich nach Zensur und politischer Instrumentalisierung an. Darum schreibt Wolfgang Niedeken, der Texter und Sänger der Band, einen neuen Song, extra für die geplante DDR-Tour. Deshalb spiel mal hey. Man wolle die Vorurteile abbauen, die sich in über 30 Jahren in Ost und West aufgebaut hätten. Man wolle ansingen gegen die Angst, die gleichermaßen von Bundeswehr und Volksarmee geschürt werde. Und als wäre dieses Statement nicht schon riskant genug, wird Bab im Refrain noch deutlicher. Hey, du und du, wann es het zu wick, dat ma de Mul obmache darf, wenn ma jetzt sagen will, werd höchste zick. Falls auch dein Kölsch etwas rostig ist, hier das Ganze nochmal auf Hochdeutsch. Hey, du da und du, wann ist es hier soweit, dass man den Mund aufmachen darf, wenn man was sagen will, wird höchste Zeit. Es ist offensichtlich noch nicht so weit, dass man den Mund aufmachen darf. 29 Stunden vor dem Tourstart, da ist die Band schon in der DDR, packt sie ihre Sachen und fährt wieder nach Hause. Bab weigert sich, die Tour zu spielen. Die Gruppe bemängelt, dass man ihr keine künstlerische Freiheit zusichern wollte. Die DDR-Funktionäre wollten die Texte von Bab vor den Konzerten sogar gegenlesen lassen. Offenbar fürchteten sie keine Übersetzungsprobleme. Aber Witz beiseite. Die DDR-Künstleragentur reagiert frostig. Sie spricht von einem Täuschungsmanöver und gezielter Provokation. Und an der Entscheidung der Band scheiden sich im Westen die Geister. Für die einen demonstriert sie, dass die Band ihren Prinzipien treu bleibt und sich nicht zensieren lässt. Für die anderen ist das Ganze eitle Selbstinszenierung. Was war nun wirklich der Grund für den Abbruch der Touren von Udo Lindenberg und Bapp? Vermutlich haben mehrere Faktoren zusammengewirkt. Aber den größten Anteil dürfte die Bürokratie im sozialistischen Kulturbetrieb gehabt haben. Die Funktionäre sprachen lieber Verbote aus, statt mit gewagten Zusagen den eigenen Posten zu riskieren. Niemand wollte Verantwortung übernehmen. Ohne Farbfeen. Nina Hagen wird im Westen zur Godmother of Punk. Songs über Abtreibung, weibliche Masturbation unter der Dusche und lesbische Liebe, dazu Liedzeilen wie »Ich bin nicht deine Fickmaschine«. Damit löst Nina Hagen mit ihrer Band Ende der 70er Jahre im Westen so manchen Schock aus. Sie möchte sich keinen Maulkorb mehr verpassen lassen. Das hat sie hinter sich. Ihre Lieder sind ein ganz anderes Kaliber als der Schlager, der sie nicht nur in ihrem Geburtsland, der DDR, sondern auch in ihrer Wahlheimat, der BRD, berühmt machte. Du hast den Farbfilm vergessen. Es war der Hit schlechthin, der seit 1974 auf keiner Feier fehlen durfte. Und übrigens ein Song, den sich Angela Merkel fast 50 Jahre später, im Dezember 2021, beim großen Zapfenstreich zu ihrer Verabschiedung als Bundeskanzlerin wünschen wird. Ein echter Gassenhauer. Es ist aber auch ein Lied, das nicht ganz untypisch für die Musik der DDR ist. Die Musiker sind es gewöhnt, systemkritische Äußerungen und Träume von einem anderen Leben indirekt zu äußern. Was als harmlos daherkommt, kann auch subversiv gelesen werden. Wenn Hagen also ihrem imaginären Michael vorwirft, dass er den Farbfilm vergessen hat, dann geht es womöglich auch um die kleine Flucht aus einer Schwarz-Weiß-Welt hin zu Orten, die voller Farbe und Licht sind. Hagen hat es laut eigener Aussage schon damals satt, die süße Kleine zu sein, die, Zitat, mit dem staatlich geprüften süßen Hintern wackeln und in den Pausen von grauen Betriebsfesten, graueren SED und noch grauenhafteren FDJ-Veranstaltungen den ihr abverlangten geistigen Süßmüll absondern sollte. Sie dachte schon damals nur, wo ist der nächste Ausgang in den Westen? Also wie wurde aus dem Schlager, Film- und Bühnenstar des Ostens die schrille Nina Hagen, bei deren Auftritten biederen Vertretern die Kinnlade runterklappte? Beginnen wir von vorne. Nina Hagen wächst mit dem Showgeschäft auf. Ihre Mutter ist Eva Maria Hagen, ein Kinostar der 60er, die Brigitte Bardot der DDR. Als Nina Hagen 9 Jahre alt ist, hat Eva Maria Hagen einen neuen Partner, den Liedermacher und Dichter Wolf Biermann. Ihr neuer Stiefvater wird Ninas Held. Doch der fällt bei der DDR-Spitze in Ungnade und wird gegen seinen Willen ausgebürgert. Er hatte bei einem Auftritt in der BRD die DDR als Diktatur bezeichnet und gegen die Staatssicherheit gewettert. Nun darf er nicht in den Osten zurück. Für Nina Hagen ist das nicht akzeptabel. Sie schreibt einen Brief an den Innenminister und Volkspolizeichef, in dem sie um Aberkennung ihrer DDR-Staatsbürgerschaft bittet. Biermann sei ihr Freund und Kollege. Dürfe er nicht in der DDR sein, wolle auch sie nicht mehr bleiben. Nur kurze Zeit später hält sie eine ganz besondere Urkunde in der Hand. Ja, kaum zu glauben. Wie bei einem Leichtathletik- oder Vorlesewettbewerb steht auf ihrem Ausbürgerungsbescheid vom Dezember 1976 das Wort Urkunde. In Großbuchstaben. Darunter sitzt der Stempel aus dem Innenministerium der DDR. Nina Hagen verlässt ihr Geburtsland. In der BRD bekommt sie einen Plattenvertrag beim US-Entertainment-Riesen CBS. Sie reist nach London, begibt sich auf Identitätssuche und wird zur allseits bekannten Pop-Dissidentin. Im Westen macht sie das, was sie am besten kann: brave Bürger erschrecken. Stilbildend dafür ist ihr erster öffentlicher Auftritt nach der Ausreise aus der DDR. Dafür wirft sie sich in einen schwarzen Catsuit mit Nietengürtel und trägt dazu eine bodenlange Puschelstola, schwarzen Lippenstift und schwarzen Lidschatten. Ihr Lied TV-Glotzer singt sie, als stünde sie kurz vor der Kernschmelze. Mal mit Opernstimme, mal bellend, dann hechelnd, rückt sie dem Publikum mit Zeilen wie »Meine Schaltstellen sind hinüber« auf den Leib. Die deutsche Godmother of Punk, wie Hagen oft bezeichnet wird, kommt also aus dem Osten. Und mit der Bedeutung von Punk für die deutsch-deutsche Musikgeschichte beschäftigen wir uns jetzt. Westpunk in Ostkirche. Die Toten Hosen reichen die Hand. Es war eine Sache, westdeutschen Künstlern zu verbieten, in die DDR zu reisen oder ostdeutsche Künstler wegen ihres vermeintlich staatsfeindlichen Verhaltens auszubürgern. Aber was machte man eigentlich mit Musik, die es gab, obwohl es sie nicht geben durfte? Zum Beispiel mit Punk, also einem Sound, zu dem Bands ihre Wut auf die Gesellschaft hinausbrüllten. Der SED zufolge gab es schließlich keine unzufriedene Jugend in der DDR. Darum durfte es offiziell auch keine Punk-Bewegung geben. Sie wurde, ebenso wie die DDR-Neonazi-Szene, einfach verleugnet. Ostdeutsche Punk-Bands wie Schleimkeim oder Planlos konnten maximal in Hinterzimmern, bei privaten Feiern oder in den geschützten Räumen von Kirchen auftreten. Denn eine offizielle Genehmigung, wie man sie für jeden Auftritt in der DDR brauchte, hätten sie niemals erhalten. Und auch Punkmusik aus dem Westen, wie die von Bands wie Slime, Daily Terror oder Abwärts, konnte man auf offiziellem Weg im Osten nicht bekommen. Verglichen mit ihnen war Udo Lindenberg im Osten fast schon gern gesehen. Also wurde geschmuggelt. Aber nicht nur Schallplatten oder Musikkassetten. Bela B., Schlagzeuger und Sänger der Ärzte, erinnert sich, dass ein Bekannter aus Kreuzberg immer wieder mit einem Tagesvisum in die DDR reiste. Er war eingekleidet mit Springerstiefeln, Lederjacke und punkaffinen Accessoires. Diese tauschte er im Osten gegen Speed aus Tschechien und fuhr, nun gekleidet wie ein braver Ostbürger, der seiner Schwiegermutter vorgestellt werden soll, wieder zurück in den Westen. Der Punk-Austausch zwischen Ost und West war also beschränkt. Deshalb konnten die 25 Menschen, die sich am 27. März 1983 in der Erlöserkirche in Ost-Berlin einfanden, nicht ahnen, was ihnen bevorstand. Sie waren zu einer Blues-Messe gekommen und wurden Zeugen einer historischen halben Stunde. Der Pfarrer Christian Langhammer, ein bekannter Friedensaktivist und Freund von Subkultur, eröffnete die Veranstaltung mit einer kurzen Predigt. So konnte er das Konzert als Gottesdienst legitimieren. Zunächst spielte die DDR-Punkband Planlos. Und dann betrat der Überraschungsgast die kleine Bühne. Eine Band, die damals noch als echter Bürgerschock galt. Die Toten Hosen. Die Punkrock-Band aus Düsseldorf gab Lieder wie »Wir sind bereit« und »Armee der Verlierer« zum Besten. Anfänglich noch etwas befangen, tauten die Hosen vor dem Altar allmählich auf und brüllten Textzeilen wie »Wir hängen rum und warten auf die neue Zeit, gebt uns Gewehre für den letzten Streit«. Alle standen auf den Kirchenbänken, alle feierten, sie konnten ihr Glück nicht fassen. Die Toten Hosen waren einzeln eingereist, um am Grenzübergang keine Aufmerksamkeit zu erregen. Sie hatten auch ihr gesamtes Equipment zu Hause gelassen und mussten die kleine Kirche mit einem schwachen Verstärker beschallen. Aber um die Musik ging es bei diesem komplett verbotenen Undercover-Überraschungskonzert sowieso kaum. Frontmann Campino sagte später, es sei ihm um Solidarität, das sich die Hand reichen, den Austausch gegangen. Und das war gelungen. Die Zuhörer brachten die Band am Ende des Tages noch zum Grenzübergang, um sich zu verabschieden. Man war sich zumindest für einen Augenblick wahnsinnig nahe. Es war einer dieser Momente, in denen die Musik wirklich Mauern einreißt und wildfremde Menschen zu Brüdern und Schwestern macht. Der Traum ist noch nicht aus. Rio Reiser, Bruce Springsteen und Depeche Mode beim Rocksommer. 1987 feiert man in Berlin das 750. Stadtjubiläum. Es herrscht politisches Tauwetter. Im 1986 vereinbarten deutsch-deutschen Kulturabkommen steht nach 12 Jahren Verhandlungen endlich schwarz auf weiß, dass sich beide Seiten mehr kulturellen Austausch wünschen. Bei einem Konzert zum Stadtjubiläum in der Ostberliner Gethsemane-Kirche sitzen die Bürgermeister aus Ost und West dann auch demonstrativ dicht beieinander. Und danach wird Open Air weitergefeiert. 1988 treten im Osten Joe Cocker, Bruce Springsteen, Depeche Mode und Bob Dylan auf. Ja, du hast richtig gehört, im Osten. Dem DDR-Staat wachsen damals die Probleme über den Kopf. Unter anderem pochen die Menschen immer mutiger auf Reise- und Kommunikationsfreiheit. Da will man sich im sogenannten Rocksommer von 1988 betont locker zeigen. Vielleicht kann man mit Musik als Ventil ja der Kritik den Wind aus den Segeln nehmen. Außerdem musste man eine eigene Antwort auf die Konzerte geben, die der Westen ein Jahr zuvor am Reichstag gestemmt hat. Da spielten anlässlich des Stadtjubiläums Eurythmics, Genesis und David Bowie. Als David Bowie am ersten Abend der Pfingstkonzerte den Song Heroes sang, klang die Musik auch rüber in den Osten, zu ein paar hundert Menschen, die sich in der Nähe der Mauer vor dem Brandenburger Tor versammelt hatten. Gemeinsam konnten sie hören, wie Bowie über den Traum vom Heldentum und von einer Liebe sang, die trotz der Mauer existiert. Ich war damals beim Konzert dabei, allerdings auf der Westseite, und kriege immer noch eine Gänsehaut, wenn ich an diesen grandiosen Moment denke. Einem Mythos zufolge gab es auf jenem Konzert ein paar Helden, die die Lautsprecher Richtung Osten drehten. Ob das wirklich so war, weiß heute niemand. Aber Fakt ist, dass man die Musik auch auf der anderen Seite der Mauer hörte. Und die dortige Volkspolizei nicht gerade erfreut war. Am zweiten Konzertabend erhöhte sie ihr Aufgebot, weil sich da nun schon 1000 Zuhörer vor dem Brandenburger Tor versammelten. Am Abend Nummer 3, auf der Bühne stand die Band Genesis um den Sänger Phil Collins, kamen sogar bis zu 5000 Menschen. Es dürfte das einzige Mal in der Geschichte der Band gewesen sein, dass ihr Auftritt für Tumult, blutige Nasen und Krawall sorgte. Westreporter filmten, wie Polizisten und überforderte Stasi-Beamte hart durchgriffen, als einige der Zuhörer auf der Ostseite sogar wagemutig »Die Mauer muss weg« skandierten. Die Volkspolizei nahm an diesem Abend über 100 Leute fest. Die Ereignisse wurden in den Staatsmedien als Zusammenrottung von Vorbestraften, asozial Lebenden und politisch negativ Eingestellten beschrieben. Aber die DDR-Regierung konnte nicht länger ihre Augen verschließen und ging zur kulturellen Gegenoffensive über. Ab da wurden explizit Großveranstaltungen mit Künstlern aus dem kapitalistischen Westen angestrebt, die bislang nicht erwünscht waren. Es gibt noch einen letzten Auftritt, den ich hier unbedingt erwähnen möchte. Im Oktober 1988 kommen in der Werner Seelenbinderhalle 6000 Menschen zu einem ganz besonderen Konzert zusammen. An selber Stelle, im Ostberliner Stadtteil Prenzlauer Berg, hat ein paar Monate zuvor schon Depeche Mode gespielt. Und jetzt sitzt der barfüßige Rio Reiser am Klavier. Er ist der frühere Sänger von Tonsteine Scherben, einer Band, die mit Songs wie »Macht kaputt, was euch kaputt macht« und »Keine Macht für niemand« berühmt wurde. Das Konzert ist eigentlich vorbei, als Reiser als Zugabe das Lied »Der Traum ist aus« singt. Es ist ein Klagelied über den vergeblichen Wunsch nach Freiheit, das Verzweifeln an Gewalt und Korruption, viele Jahre vorher eigentlich als Kritik an Westdeutschland geschrieben. Aber hier und jetzt entwickelt das Lied eine völlig neue Sprengkraft. Reiser singt am Ende die Frage, gibt es ein Land auf der Erde, wo der Traum Wirklichkeit ist? Nur um direkt selbst zu antworten, ich weiß nur eins und da bin ich sicher, dieses Land ist es nicht. Die Leute rasten aus. Dieses Land ist es nicht, wird von den Besuchern des Konzerts immer lauter wiederholt. Und am Ende klingt es so, als ob ein ganzes Stadion eine Rebellion anstiften möchte. Auch am zweiten Konzertabend darf Reiser das Lied singen. Und wieder gibt es diesen gefühlsrebellischen Moment, von dem Besucher noch Jahre später berichten werden. Im Fernsehmitschnitt für die DDR-Zuschauer fehlt der Song zwar, aber das ist nun auch schon fast egal. Die Revolution ist längst im Gange. Ein Jahr später steht der Mauerfall unmittelbar bevor. Ob Musiker die ersten Löcher in die Mauer reinsangen, wie es Udo Lindenberg behauptet hat, lässt sich schwer sagen. Ob die Mauer aufgrund systemkritischer Lieder und musikalischer Aktivisten auch nur einen Tag früher gefallen ist, bleibt mindestens genauso ungewiss. Aber auf alle Fälle haben Musiker viel erreicht. Sie reisten von West nach Ost und von Ost nach West. Sie nahmen große Mühen auf sich, um ihre Musik in beiden deutschen Staaten zu verbreiten, manchmal auch auf illegalem Wege. Macht sie das zu Helden? Ein bisschen schon. Denn sie trugen dazu bei, dass die Menschen auf beiden Seiten der Mauer voneinander und übereinander lernten. Nämlich, dass hier wie dort die Träume und Wünsche gar nicht so unterschiedlich waren. So sangen sie alle gegen die Entfremdung an, die ein schalldichter eiserner Vorhang bedeutet hätte. Am Schluss noch ein interesting Fact von meiner Seite. Das Stück Am Fenster der ostdeutschen Band City war das einzige Stück einer DDR-Band, das in der legendären Superdisco Sound in West-Berlin gespielt wurde. Und das schon Ende der 70er.